Hallihallo allerseits zu dem Podcast Nerd Sisters, unser altbekannter Podcast jetzt schon seit 3 Jahren, mit dem Ziel, die Frauen in der Nerdwelt sichtbarer zu machen. Hi Lea.
Hallo.
Ich bin schon wieder so aufgeregt, weil wir wieder so einen großartigen Gast haben.
Das stimmt. Die kennen sich ja sogar die Laura und unser heutiger Gast.
Ja, ja. Ich meine, man könnte schon mittlerweile fast meinen, wen kennt die Laura nicht.
Ja, fair enough.
Sollen wir gleich reinstarten, Lea?
Auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, oder wir hören uns die ganze Zeit. Also, I love you, Ari, aber...
Ja, I know. Passt, dann legen wir gleich los. Wir haben heute Julia Gstettner bei uns. Sie ist Übersetzerin für Japanisch auf Englisch-Deutsch, ist spezialisiert auf Videospiele, Manga und Anime, mit tiefer Verbindung zur japanischen Kultur und mehrjähriger Erfahrung in der Lokalisierung betreibt sie erfolgreich ihr eigenes Übersetzungsgeschäft. Sie engagiert sich aktiv in der Game-Studienforschung, ist eine erfahrene Referentin auf Veranstaltungen und setzt sich als IGDA-Vertreterin für die Lokalisierungsgemeinschaft ein. Nebenbei teilt sie auf Social Media ästhetische Fotos, japanische Kultur und aktuelle Trends in der Populärkultur. Mehr dazu erfährt sie natürlich nach unserem Jingle und was IGDA eigentlich ist. Jingolo! Julia, hi!
Hallo. Hallo Ari, hallo Lea.
Julia aka Chu, wie spricht man das aus?
Boah, also ich habe ja verschiedene Spitznamen, also viele meiner Freunde sagen Julie zu mir, aber ich auf Instagram bin ich ja Chochama und viele verstehen das gar nicht, aber das resultiert auch eigentlich nur aus einem meiner Spitznamen, weil ich früher ein richtiger Grufti war und ich Patchouli geliebt habe und das Chuli mit C-H-O-U geschrieben wurde. Und ich habe dann Japanologie zu studieren angefangen und da habe ich eine Freundin gehabt und die hat mich immer Chochama genannt und das habe ich mir dann übernommen. Also Julia, Cho, Chuli, wie ihr möchtet.
Alles klar.
Freut mich jedenfalls sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich habe ja bei der Follower-Anzahl, die du hast, hätte ich ja echt nicht gedacht, dass meine Nachricht überhaupt durchgeht.
Meine Followerzahl steht ja so schon sehr, sehr lange. Ich habe sehr lange jetzt nichts mehr so richtig aktiv gemacht, regulär. Und ja, ich sehe alle DMs, ich antworte auf alle DMs. Also falls man wer schreiben mag, jederzeit.
Das freut uns sehr.
Man muss das sagen, also weil die Ari das in dem Intro gesagt hat, das stimmt ja wirklich, du machst wirklich sehr ästhetische Fotos. Also dein Instagram ist einfach nur wirklich extrem schön.
Dankeschön.
Wie ist das einfach auch ein Hobby von dir oder wie ist es dazu gekommen?
Ich habe in Japan gelebt als Austauschjahr ich habe Japanologie in Wien studiert und da war ich dann ein Jahr in Tokio und da ging es mir gesundheitlich sehr, sehr schlecht. Und weil ich dann als Bett gefesselt war, sehr lange, habe ich halt eine Beschäftigung gesucht. Und dann habe ich mir Instagram ausgesucht und habe mich da inspirieren lassen von anderen Profilen, die mir sehr zugesagt haben. Und ich habe mich halt auch richtig eingelesen und so von wegen, wie man das mit den Themes macht und wie man das halt professionell gestaltet und macht. Und dann ist eigentlich das sehr schnell gegangen mit der Followerzahl. Damals noch, als der Algorithmus noch freundlicher war zu kleinen Profilen. Und ich habe früher sehr viel gezeichnet selber und das hat sich irgendwann aufgehört, aber ich habe halt immer noch diese Kreativität in mir für Ästhetik und so und das habe ich dann halt per Fotos irgendwie versucht auszuleben und habe da auch sehr viel Spaß dran immer wieder und jetzt gerade kommt so mein Mojo zurück, also stay tuned, ich hoffe es kommt bald Neues und mehr und ist auf jeden Fall ein Hobby von mir. Wenn ich halt Zeit habe.
Wenn du Zeit hast von deiner Arbeit.
So ist es. Also einer der größten Punkte, warum ich das jetzt sehr lange nicht so verfolgt habe, war tatsächlich, weil meine Lokalisierungsarbeit so viel Raum und Zeit eingenommen hat in meinem Leben. Und es ging halt einfach gar nicht anders. Und ich habe halt meine Zeit dahin investieren müssen, was mich irgendwie am Überleben hält und mein Business am Laufen und am Wachsen hält. Und ja, das hat sich halt sehr viel getan die letzten Jahre.
Dann erzähl mal ein bisschen, was ich alles getan habe für dir. Fangen wir mal an mit, was ist eigentlich IGDA?
Okay, also das ist die IGDA, sorry, dass ich dich jetzt korrigieren muss, aber es ist halt ein internationales Ding. Mhm. Und also ich habe es noch nie deutsch ausgesprochen gehört, aber ist jetzt auch nicht falsch. Das ist die International Game Developers Association und das ist halt eine NPO, also eine Non-Profit-Organisation, die sich sehr für Game-Industrie und Game-Developer weltweit halt einsetzt und besonders die, die halt quasi Minderheiten repräsentieren oder auch Leute, die es wirklich schwer haben, in die Game-Dev-Szene reinzukommen und so weiter. Und da gibt es halt auf der ganzen Welt verschiedene Chapter und SIGs und die Localization SIG ist die Special Interest Group für Localization. Und da bin ich halt im Komitee seit 2020. Ja, genau, sorry, ich kann kein Deutsch mehr selber jetzt. Und ja, da mache ich halt sehr, sehr viel. Und das habe ich übernommen, weil ich damals, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Ich habe mich bei der IGDA Foundation damals beworben für ein Stipendium. Und da wäre ich zur GDC geschickt worden. Und da hätte ich quasi so ein ganzes Karriereprogramm zugeschneidert bekommen und das wäre noch in person gewesen, aber leider war dann halt die Pandemie.
Oh nein!
Ja, und ein Jahr vorher hätte ich es auch schon bekommen, aber da war ich dann, habt ihr vielleicht irgendwo gesehen, ich hatte 2019 Krebs und da musste ich dann leider auch zurücktreten und so weiter und ja, dann habe ich es aber wieder probiert und weil dann Covid und die Pandemie war und so weiter, habe ich dann, ja, ich bin halt irgendwie dran geblieben und wollte das halt irgendwie machen und die haben dann ein Online-Programm eingeführt, quasi als Ersatz, weil halt keiner zur GDC mehr fliegen konnte und so weiter. Und da habe ich richtig coole Hilfen bekommen. Da habe ich eine Mentorin gehabt aus der Game Dev Szene, halt, die in EEE arbeitet und so weiter. Und ich kannte auch schon sehr viele Leute, aber ich habe halt durch diese Foundation extrem viele Kontakte bekommen. Und auch was mir passiert ist, jetzt eben gesundheitlich und so, waren einfach alle so herzlich und so lieb und so einfach zuvorkommen und die wollten mir halt wirklich helfen und in dem Moment habe ich damals gedacht, Wahnsinn, ich wäre gerne irgendwie ein Teil von dem. Weißt du, das war so, das wäre was, wo ich gerne dazugehören würde. Und als dann die Stelle frei wurde im Komitee für die Localization SIG und ich halt sehr viel mit Lokalisierung schon am Hut hatte und so weiter, habe ich dann halt mich beworben und habe dann auch mit denen gesprochen, die quasi das Zepter abgegeben haben und so. Und das ist halt alles Non-Profit und Volunteer-Zeug, was da passiert. Und deswegen ist das sehr viel Zeit und Arbeit, die da reingeht, neben der eigentlichen Arbeit. Aber es liegt mir halt sehr, sehr am Herzen, einfach weil ich dadurch auch sehr vielen Leuten helfen kann. Und naja, natürlich bringt es in dem Sinne auch mir was, weil ich halt dadurch zu den Messen fliegen kann und auch diese Sachen übernehmen kann teilweise und halt einfach wirklich viel in die Hand nehmen kann selber für die Industrie und für unsere Branche. Und es läuft halt sehr, sehr viel falsch. Und wir bemühen uns halt sehr, dass sich da ein paar Sachen zum Besseren wenden. Und ja, also das ist ein, ja, so ein Riesenprojekt in meinem Leben, was halt irgendwie so dauernd am Laufen ist, nebenbei. Und dann habe ich halt noch meine eigentliche Arbeit. Und es geht halt alles irgendwie so Hand in Hand. Weil, naja.
Kannst du uns vielleicht mal erklären, was genau Lokalisation, Localization eigentlich ist?
Ja, also ihr habt ja gehört, ich spezialisiere mich besonders auf Manga und Anime und Spiele. Und ihr kennt ja sicher deutsche Produktion oder auch Manga und so weiter. Mhm. Und man muss halt immer beachten, bei Übersetzung geht es eben nicht nur um wortwörtliche Übersetzung, sondern um den Kulturraum, in den das neu hineinkommt. Und es geht um halt die Essenz mitzunehmen aus dem Original. Und ich habe ja selber eigentlich Japanisch zu studieren angefangen, weil ich, als ich jünger war, also ich habe mein erstes Wörterbuch mit 11 mir zugelegt, weil ich war so erpicht drauf, rauszufinden, was in diesen 3 japanischen Sailor Moon Songs wirklich gesungen wird auf meinen CDs. Und ich wusste das unbedingt wissen. Und dann habe ich noch rausgefunden, dass zum Beispiel der erste Pokémon-Kinofilm hatte zum Beispiel, also da hatte die deutsche Version Szenen aus dem Japanischen gecuttet, ganz am Anfang. Mhm. Und das habe ich über meine ersten Schritte im Internet rausgefunden damals, da war ich noch sehr, sehr jung. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe immer gedacht, das gibt's nicht. Was ist dann eigentlich die echte Geschichte? Was ist die Essenz von dieser Geschichte, die da erzählt werden wollte? Und deswegen wollte ich dann Japanisch lernen und ich wollte es halt besser machen. Also es gibt ja meine Villain-Origin-Story ist dann mit Final Fantasy X passiert. Da gibt's, habt ihr das gespielt? Ich weiß nicht. Ja? Ja. Lea, du auch?
Na, tatsächlich gar kein Final Fantasy gespielt.
Ja, das ist schwierig, weil ich will jetzt nichts spoilern. Es gibt ja auch Zuhörer, die das gar nicht kennen.
Ja, ich meine, Final Fantasy 10, wie lang ist das her? Ja, ja gut, dann
sehr lange. Sehr lang. Nee, jedenfalls, ich war damals 12 oder 13, keine Ahnung, und das hat mir sehr viel bedeutet, dieses Spiel. Da habe ich in Wien gewohnt mit meiner Mama. Sie war alleinerziehend. Ich war sehr viel allein zu Hause und habe halt neue Umgebung gehabt, neue Schule, und ich habe halt sehr viel gezockt, weil ich halt Zocken immer geliebt habe. Und dann war diese Endszene, wo die Protagonistin quasi, also ich habe die deutsche Version gespielt und da waren halt englische Dubs, aber deutsche Subs. Und das war halt damals einfach so. Es hat sehr selten deutsche Dubs wirklich gegeben für Games auch bei uns in unserem Raum. Und besonders bei so JRPG-Kram sozusagen. Und ja, da war halt diese Szene, wo sie eine sehr wichtige Aussage sagt und halt sagt, arigato im Japanischen. Und sie sagt halt eigentlich danke. Und dann im Englischen sagt sie aber I love you. Und unten steht aber danke auf Deutsch. Und ich bin aufgestanden und ich habe auf den Tisch gehauen. Ich habe gesagt, wer hat das gemacht? Ich kann das kaum fassen. Das hat meine ganze Immersion zerstört in dem Moment. Und ich war so wütend. Ich habe gesagt, ich mache das besser. Was immer passiert in meinem Leben, irgendwann bin ich Übersetzerin und werde zusehen, dass sowas nie wieder passiert. Und dann bin ich quasi auf meine lebenslange Quest embarked, rauszufinden, was tatsächlich damals passiert ist bei FF10, was ich jetzt weiß. Ich habe nämlich tatsächlich Alex O'Smith, der englische Lokalisierer damals bei Square Enix, den habe ich persönlich kennengelernt, der ist jetzt ein Freund von mir, und den habe ich gestellt in Tokio, und das war einer der stolzesten Momente meines Lebens, wo ich vor ihm stehe und sage, nur wegen deiner scheiß Übersetzung stehe ich heute hier vor. Ich verstehe jetzt, warum du es gemacht hast, aber du musst mir das wirklich dringend erklären.
Wow. Und,
ja, das war sehr lustig. Also es sind halt immer so Momente in meinem Leben passiert, wo halt das sehr wichtig war, wie halt Sachen übersetzt worden sind. Mir war das sehr wichtig, dass quasi die originale Essenz irgendwie rüberkommt und halt diese Geschichten nicht verfälscht werden, aber gleichzeitig trotzdem Spaß machen und halt diese Immersion nicht zerstört wird, weil ich halt verstanden habe, selber am eigenen Leib, wie wichtig das ist, wenn man sonst nichts hat irgendwie im Leben und halt einfach nur ein Game oder ein Manga oder irgendeine Story, die einen irgendwie so durch den Alltag bringt, egal wie schwierig es ist oder so, dass das halt irgendwie bestehen bleibt und einfach diese Magie halt da bleibt, das war mir halt total wichtig, und darum habe ich auch diesen Beruf dann ausgesucht. Und ja, das mache ich halt bis heute.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
Lange Story.
Nein, es ist großartig, einfach, dass du von Kindheit an das einfach für dich genommen hast und gesagt hast, du machst das und jetzt machst du es.
Ja, echt, das war ein Riesending.
Wie hast du. Ari, was wolltest du gerade fragen?
Ich glaube, wir haben gerade dieselbe Frage, aber go for
Schau
it.
Mal.
Ja. Nein. Bin sehr gespannt, bitte.
Also ich wollte fragen, wie du Japanisch gelernt hast.
Ah, okay.
Naja, deswegen sage ich das. Also, oder passt deine Frage besser, Ari, zu dem, was sie gerade gesagt hat? Weil sonst können wir die auch nachher einfügen.
Meine Frage, aber die hat sie mehr oder weniger beantwortet, also passt schon.
Okay, passt. Na, weil, also, wenn ich das so höre, ich bin natürlich sehr hellhörig, weil ich war tatsächlich auch in Japan als Austauschschülerin, aber noch in der Schulzeit. Ich war in Sapporo.
Ah, oh mein Gott, so kalt.
Ja, voll. Vor allem, ich habe bei dem Bewerbungsgespräch gesagt, ich mag es nicht so kalt, also bitte nicht zu weit in den Norden. Und da schicken sie mich einfach in die größte Stadt, die nördlichste größere Stadt. So. Aber es war super, muss ich sagen. Ich hätte es nicht anders gewollt. Ich bin irgendwie im August in Tokio gelandet und war so geschockt über die Humidity, wie fucking feucht das ist. Ich habe es überhaupt nicht ausgehalten.
Außerdem gibt es in Sapporo tatsächlich Zentralheizung im Vergleich zu Tokio.
Ja. Oh, true that. Und deswegen, also natürlich, ich war mich auch mit 11, 12, habe ich mir gedacht, boah, ich lerne jetzt Japanisch, weil diese Sprache ist so geil. Und deswegen würde es mich halt voll interessieren, wie du die Sprache eigentlich gelernt hast. Also so, und vielleicht auch, was für Tipps du vielleicht für Menschen hast, die es gerne lernen wollen. Weil es gibt ja echt viele Leute, die es gerne lernen würden.
Ja, also wie gesagt, mein erstes Wörterbuch habe ich dann gekauft, da war ich 11. Und dann habe ich mir das halt so selber beigebracht, so nebenbei quasi neben der Schulzeit. Und dann habe ich Spanisch nehmen müssen in der Schule. Das war ganz fürchterlich für mich und habe dann immer im Spanischunterricht japanische Floskeln gesagt, unabsichtlich. Und ich war sicher, dass heute halt Toilette auf Spanisch heißt, aber das stimmt natürlich nicht.
Ich habe Italienisch gehabt ein Jahr und dann war ich auf Austausch und dann bin ich zurückgekommen und ich habe natürlich alles vergessen im Italienischen und sono auf Italienisch heißt ja ich bin, glaube ich. Ja. Und ich habe halt ich habe es nicht geschafft, nicht sono halt im Kopf zu haben, wenn ich dieses Wort gesagt habe. Es ging einfach nicht.
Ich verstehe das sehr gut. Aber das mit Spanisch, Japanisch und ein bisschen Italienisch, diesen Mix haben ganz viele Leute, habe ich gerade wieder von einem Freund festgestellt. Sehr lustig. Naja, auf jeden Fall. Ich war im Gymnasium in Oberösterreich und dann bin ich zur Musikschule gegangen. Da habe ich Violine gelernt und meine Violinlehrerin wusste aber, dass ich Japanisch lernen will. Und sie meinte dann, wie wär's, darf ich das überhaupt sagen? Ich sage das jetzt einfach, wie wär's, wenn du Musikunterricht nimmst bei meiner Kollegin, die ist Japanerin. Und das ist Gesangsunterricht und ihr müsst ja nur so tun, als würdet ihr singen, aber vielleicht kann sie dir ja Japanisch beibringen. Und ich habe dann gesagt, ja, let's try. Und dann habe ich das tatsächlich ein Jahr vor dem Studium dann schon gemacht. Also ich hatte Gesangsunterricht und immer wenn wer reingekommen ist, haben wir so getan, als würden wir singen. Aber eigentlich haben wir die ganze Zeit Japanisch gelernt.
Oh, geil. Smart.
Und, ja,
und nett von ihr.
Das war echt der Wahnsinn. Na wirklich, Gott sei Dank bless diese Violinlehrerin auch, die ich damals hatte und einfach jeden, der mich da unterstützt hat. Also das war echt sehr viel wert und ja, ich war halt irgendwie schon so ein Mensch, der nicht genau weiß, wo er hingehen will und irgendwann habe ich dann bei so einer Berufsmesse so ein riesen Booklet an Studienrichtungen gesehen und da habe ich halt rausgefunden, dass es Japanologie in Wien gibt. Und da ist irgendwie was explodiert in meinem Gehirn, wo ich gedacht habe, das muss ich wahrscheinlich jetzt machen, weil ich wollte eigentlich Paläontologie studieren oder so. Und ich habe auch extra Latein in der Schule gehabt, deswegen schon, aber ich war halt immer sehr spracheninteressiert und Japanisch habe ich ja sowieso gelernt. Und ich habe dann gedacht, naja, ich liebe Videospiele. Ich hasse, wer auch immer das in Final Fantasy X gemacht hat und ich muss rausfinden, was da passiert ist. Und ich liebe Japanisch und wieso verbinde ich das halt nicht irgendwie? Ja, dann bin ich halt nach Wien gezogen, obwohl ich mir damals geschworen hatte, dass ich nie wieder in diese Stadt zurückgehe. Aber es war halt der einzige Moment, wo man in Österreich richtig Japanisch lernen kann. Und ja, in meiner ersten Grammatikunterrichtsstunde habe ich echt geheult. Also da habe ich richtig Rotz und Wasser geheult, weil ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, dass ich diese Chance habe in meinem Leben, dass ich das echt professionell lernen darf. Und da habe ich dann hingehört. Also die Japanologie Wien, die hat mir echt sehr viel gegeben. Und da war ich dann sehr lange. Und dann habe ich eben auch meinen Austausch ja darüber gemacht, also im Master. Und ich bin immer noch im Master ins Krippi. Aber ja, ich versuche seit 3 Wochen meinen Arsch jetzt richtig hoch zu kriegen, um diese Masterarbeit endlich fertig zu schreiben. Aber mein Business ist halt ja dann gestartet und das hat irgendwie sehr viel unterbrochen. Naja.
Und dein Business läuft ja auch ziemlich gut.
Ja, es geht. Also, wie soll man das jetzt erzählen? Also alle glauben immer, oh, Lokalisierung so cool und klasse. Habe ich jetzt überhaupt genau erklärt, was das ist? Schon,
ja,
oder?
Ja.
Ich hoffe, alle ZuhörerInnen haben das jetzt verstanden. Also Lokalisierung ist ein Überbegriff der Übersetzung oder ein Unterbegriff der Übersetzung.
Also im Prinzip Sinnhaftes übersetzen könnte man auf ganz einfach.
Lokal kommt von Region, von Locale und darum geht's. Man übersetzt halt für einen neuen Kulturraum.
Ja.
Da gibt es auch Kulturalisierung. Ich habe mich sehr viel auf Kulturalisierung in meiner Masterarbeit zum Beispiel spezialisiert und überhaupt in meinem Fokus bei der Arbeit, weil man halt, ja, im Japanologiestudium lernt man ja auch sehr viel Kultur. Und mir hat halt auch sehr viel geholfen, quasi die Ausgangskultur zu verstehen, wenn ich was übersetzen muss natürlich. Professionellerweise übersetzt man eigentlich immer nur in seine Muttersprache. Und das hat nicht nur den Grund, dass man diese ganzen kleinen Nuancen und Konnotationen besser versteht, sondern das hat auch sehr viel damit zu tun, dass man als Mensch halt in einer bestimmten Kultur wahrscheinlich groß geworden ist. Also highly likely, dass ich halt jetzt in Österreich oder deutschsprachigen Raum aufgewachsen bin, sehr viele Werbung kenne und so alte Sachen, so kultureigene Sachen, die halt nur mir was sagen und Leuten aus diesem Raum, die jetzt zum Beispiel in England oder Amerika überhaupt keiner versteht. So Referenzen sind ja überall immer mal wieder in Medien dabei und wenn man das halt nicht versteht und keine Ahnung von dieser Kultur hat, dann macht man automatisch einfach einen schlechteren Job, weil man einfach die Leute nicht genau ansprechen kann oder nicht effektiv. Es ist halt einfach weniger Leben drin oder weniger Dynamik und weniger, was einen mit reinreißt. Ja, okay. Sorry, was war jetzt die eigentliche Frage davor? Nur weil ich das noch einmal genauer ausführen wollte.
Na, eh mit Japanologie, oder?
Ach so.
Lea?
Ach so, wegen der Arbeit, die Lokalisierungsbranche.
Genau, wie eigentlich, wir haben bis jetzt noch keinen richtigen Einblick eigentlich in deine Arbeitswelt bekommen. Genau. Und das, weshalb du den Master nicht fertig machen kannst. Oder erst jetzt fertig machst, sagen wir so.
Ja, ich habe dann angefangen mit Manga übersetzen und ich habe halt, das war eigentlich das Allerwichtigste. Also ich habe überhaupt keine Person gekannt in Österreich, die irgendwie Übersetzer ist in diesem Bereich. Keinen einzigen. Außer einen Japanisch-Professor hatte ich eben, den habe ich sehr bewundert und von dem wusste ich, dass der bei irgendwelchen Spielen mal mit übersetzt hat. Und da war ich so, sehr interessant. Also könnte ja sein, dass wenn ich meine Masterarbeit auf dieses Thema mit Videospielen auslege, dass ich mehr Chancen habe, in der Zukunft irgendwie in diesen Bereich reinzukommen. Und tatsächlich hat das funktioniert. Ich bin dann ja in meinem Austauschjahr gewesen und ich habe halt sehr viele Freunde auch in Wien, die halt im Game-Bereich oder zumindest im Game-Magazin-Bereich gearbeitet haben. Und ich bin dann 3 Wochen, bevor ich aufgebrochen bin, gefragt worden, hey, willst du nicht für uns als Presse auf die Tokyo Game Show gehen? Und ich so, natürlich will ich das. Und das habe ich halt gemacht. Und ich habe mich dann echt so oft ich konnte, so viel ich konnte, auf allen möglichen Networking-Events, wo ich irgendwie die Chance hatte, habe ich mich halt irgendwie quasi akkreditieren lassen, wenn es ging. Und ich habe halt gemacht, was ich konnte. Und dann habe ich das auch genutzt und habe gesagt, hey, ich suche Leute, die ich interviewen kann für meine Masterarbeit, für diesen Job quasi. Also ich habe Leute aus der Lokalisierungsbranche in Japan gesucht, die ich interviewen kann wegen eben Sachen wie Final Fantasy und so weiter. Ne? Und ja, dadurch habe ich sehr viele Leute kennengelernt, die tatsächlich diesen Beruf ausüben. Und das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das geht anscheinend wirklich. Also das habe ich vorher nicht geglaubt so richtig. Und dann habe ich halt auf einem anderen Event, da war ich in Barcelona, eine Freundin kennengelernt. Shoutout to you, Stephanie. Die hat mit mir auch gerade an Ace Attorney übersetzt. Die war die erste Person, die ich jemals kennengelernt habe, die in Österreich Vollzeit Game-Lokalisierung macht. Also selbstständig. Und das hat mich sehr begeistert, logischerweise, weil ich das auch machen wollte. Ich war aber noch nicht so weit und ich wusste nicht genau, wie man diese Schritte setzt. Und die hat mir dann ein bisschen geholfen, das halt im österreichischen Regelverkehr herauszufinden, wie das genau geht. Und dann habe ich das halt auch offiziell Vollzeit angefangen. Ich habe vorher schon so Jobs neben der Uni-Zeit gemacht und so weiter. Aber dann war halt so richtig, ab 2018 habe ich Vollzeit mein Business halt gestartet, mein Gewerbe aufgemacht. Und ja, seitdem geht es irgendwie so dahin. Also ich mache halt wirklich sehr viele verschiedene Sachen und das ist aber richtig schön für mich. Und jetzt gerade versuche ich eigentlich irgendwie ein bisschen aus dieser Lokalisierungsszene mich rauszubewegen, mehr in den Dialogbuch- und Synchronbuchsektor zu kommen, weil einfach man nicht mehr lange lebensfähig bleibt in der Lokalisierungsbranche. Es steht wirklich sehr schlecht um alle Übersetzer und Übersetzerinnen und ich möchte, dass die Leute das auch mal wissen und verstehen, wie viel Druck da auf jedem Einzelnen ist. Ich war jetzt jahrelang im Burnout und es geht einfach nicht mehr und die letzten 2-3 Jahre haben halt alle Career Progression irgendwie so komplett ausgewiped. Also das ist jetzt einfach weg, weil die Inflation so gestiegen ist, die Lebenshaltungskosten so gestiegen sind und die Rates nie mitgestiegen sind. Und die durch den Einbruch von AI und noch mehr und mehr und mehr Machine Translation werden alle Veteranen verdrängt aus der Branche und es werden einfach so viele Leute ausgebeutet, richtig für ihre Zeit und für ihre Arbeit. Und das tut mir echt im Herzen weh, weil ich habe wirklich mein ganzes Herzblut in diesen, also in diese Karriere gesteckt. Mhm. Und jetzt zu sehen, egal wie gut ich bin, egal wie kompetent ich bin, egal wie schnell ich bin, egal wie gut ich alles mache und kann und tue und mache, es reicht nie. Es ist immer ein Leben unter dem Standard sozusagen und irgendwann geht das nicht mehr. Also so könnte ich nie im Leben meine Familie ernähren.
Ich verstehe das und I feel you right now, weil es ist eben jetzt, wo der Podcast rauskommt, vor zwei Wochen, ist ein Artikel rausgekommen mit, dass die Sprecher für Hörbücher jetzt durch KIs ersetzt werden sollen.
Ja, super.
Ja, das ist genau. Das, weil da arbeite ich mich gerade hin und bin kurz vorm Durchbruch, Hörbücher zu sprechen und dann sehe ich diesen Artikel und denke mir so, Alter, na.
Das tut so weh für alle Künstlerinnen, die wirklich alles da reingesteckt haben, ihre ganze Zeit und ihr Leben, sehr unverständlich. Und du musst ja auch bedenken, also ich bin ja nicht die Einzige, die Japanologie studiert hat und diesen Beruf macht. Diese ganze Zeit und diese Ausbildung, die wir da reingesteckt haben, dass wir überhaupt diese Sprachkenntnis auf diesem Level haben, damit wir sowas machen können. Und dann wird man eigentlich richtig ausgelutscht und weggeworfen am Ende. Ja. Das tut schon echt weh. Also das knickt wirklich sogar die stolzesten Leute und Kolleginnen ein, die ich so kenne. Und ganz, ganz viele verlassen gerade unsere Branche. Und das ist wirklich, wirklich schade. Ich würde gerne mehr ändern, aber gegen das KI-Thema, also es kommen ja hoffentlich mehr Regulierung. Ich habe jetzt auch in San Francisco auf der GDC, dieses Jahr bin ich das erste Mal in person und moderiere eben diesen ITDA Localization Roundtable. Das ist jetzt im März. Ja, schön, aber mein Thema ist auch AI. Mein Pitch war AI und LLMs, also Large Language Models, weil das den Markt und unsere Branche tatsächlich zerstört.
Ja.
Das ist richtig hart.
Ich habe mit meinem Mann auch wieder Artikel rausgekommen, ist darüber geredet, der ist ITler. Ja. Und ich habe halt gesagt, okay, aber was bedeutet das für mich jetzt per se zum Beispiel als Sprecherin, weil es ja jetzt auch schon Nachrichten gibt, die von AIs gesprochen werden, wo du nicht einmal mehr den Unterschied erkennst. Was bedeutet das dann für mich als Sprecherin? Und er hat gemeint, naja, das wird sich dann wahrscheinlich in die Richtung entwickeln, dass du dann diese AIs mitentwickelst, quasi im Sinne von sie trainierst.
Schon, okay, ja, cool. Das passiert auch gerade in der Lokalisierung.
Ja.
Also das
ist dann unsere Zukunft, dass wir uns dann aufgerissen haben, um uns dahin zu bringen, dass wir gut sind in dem, was wir tun, um dann einem Computer beizubringen, wie er es weitermachen soll.
Ich meine, die Entwicklung war nicht aufzuhalten. Ich bin nur wirklich verstört über das Fehlende, also diese Regulierungen, die einfach nicht existent sind teilweise. Und das Problem ist ja nicht die AI an sich, sondern wie sie verwendet wird und dass eben tatsächlich der Markt gefährdet wird dadurch. Also wirklich gefährdet. Zum Beispiel in der Lokalisierungsbranche kann ich jetzt einfach das Beispiel nennen, dass einfach, also man glaubt ja, die sind ja alle Freelancer und selbstständig und die können sich ja ihre eigenen Preise quasi, setzen und dann halt das verlangen. Und wenn das halt jemand nicht bezahlt, dann macht man halt den Job nicht. Naja, das stimmt natürlich, aber wenn alle Jobs wirklich so niedrig angesetzt werden und jede Agentur, der du schreibst, sagt, nein, mehr als 6 oder 7 Cent pro Wort können wir nicht zahlen. Oder eigentlich sollte der, wenn es eine Inflationsanpassung jemals gegeben hätte für unsere Rates von Englisch zu Deutsch zum Beispiel, dann wären wir jetzt schon bei mindestens 13 Cent pro Wort. Und das sieht man nirgends. Also es ist wirklich schwierig, überhaupt solche Kunden zu finden, global gesehen auch. Und eben diese ganzen großen Agenturen, und da gibt es auch immer mehr Monopole, die sich halt ausbreiten quasi, die auch die kleinen Agenturen sehr bedrängen, weil die bekommen natürlich keine Jobs mehr, weil halt alle Game Devs halt zu diesen großen Monopolen-Agenturen flocken und halt sagen, ja, wenn ich dasselbe halt billiger hier bekomme, wieso sollte ich mehr bezahlen hier? Und dabei passiert gleichzeitig so ein ganz, ganz krasser Qualitätsabstieg, der mir in der Seele schmerzt. Und ich finde das einfach ganz fürchterlich, was da gerade passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe selber jetzt sehr geliebäugelt mit einfach, ich mache das einfach nicht mehr. Ich kann das gar nicht mehr vertreten. Ich habe sehr viele Leute als Mentor betreut, als Mentorin in diesen Beruf hinein. Ich habe sehr vielen, auch meinen engsten Freundinnen geholfen, teilweise ihr Standbein zu finden in dieser Branche und in dieser Karriere. Und ich kann das beim besten Willen jetzt niemandem mehr empfehlen, weil das ja wirklich, da verkauft man halt seine Seele und seine Gesundheit und das geht so leider nicht. Also das tut mir echt weh. Und man kann halt den Job nur noch machen, wenn man diese ganzen Qualitätsabstriche akzeptiert. Und das tut auch weh, wenn dann der eigene Name da steht und man weiß, man könnte so viel mehr machen, aber man hat weder Zeit und keiner wird bezahlt dafür. Und dann kommt halt der größte Schmarrn raus und dann muss man damit halt irgendwie leben. Das tut schon sehr weh. Ja,
das ist klar, ja.
Ja. Ich glaube, die ganzen Branchen werden sich deutlich verändern müssen. Also eben, Ari und ich können das voll nachvollziehen als Sprecher oder Sprecherin, beziehungsweise eben auch im Journalismus oder generell Kreativarbeit. Das geht ja eigentlich in alle Richtungen. Ja. Aber ich muss sagen, also ich habe tatsächlich mich mit KI, oder wir haben uns eigentlich mit KI schon mehr auch beschäftigt, weil wir auch einen Panel-Talk dazu mal gemacht haben. Und also ich träume ja von einer Welt nach dem Kapitalismus und ich freue mich quasi auf eine Zeit, wo wir KI wirklich als Tool nutzen können, das uns unterstützt und nicht etwas, das uns ersetzt. Weil das war tatsächlich schon damals quasi im 19. oder 18. Jahrhundert haben die Leute oder im 20. Jahrhundert haben die Leute quasi die Maschinen, das waren die Bösen, die ihnen die Jobs weggenommen haben, obwohl sie eigentlich Dinge sind, die uns die Arbeit erleichtern sollen. Wir leben halt leider in einem System, das von Profit getrieben wird. Das heißt, momentan ist es halt einfach profitabler zu sagen, okay, wir kündigen alle Leute und ersetzen sie durch eben die Maschine, anstatt dass wir sagen, okay, wir reduzieren einfach die Arbeitszeit und bei gleichem, also bei vollem Lohnausgleich quasi, which would be the logical thing to do, you know? Ich wollte nur sagen, so gesehen bin ich trotzdem irgendwie ein bisschen positiv quasi auf das KI-Thema immer noch gestimmt, weil ich halt von einer Zeit träume, wo wir das quasi in Einklang miteinander verwenden können und nicht, wie es halt jetzt ist, wo es uns einfach nur austauscht, was extrem schade ist. Und ja, du sagst mit Qualitätsverlust, das muss man halt auch dazu sagen.
Ja, träumen darf man eh immer. Und ich bin auch gar nicht dagegen, dass zum Beispiel ÜbersetzerInnen AI verwenden würden. Mein Problem besteht darin, dass die Agenturen das vorgeben. Dass die einem dann Machine-Translated Text vorsetzen und sagen, du edite jetzt mal diesen Machine-Translated Text. Man hat keine Ahnung mehr, was eigentlich der Ausgangstext war, weil die Maschine halt gar nicht richtig interpretieren kann. Also wenn es lange, intrikative Stories sind, wo man einfach da versteht die Maschine nicht den Anfang und das Ende und wie das vielleicht zusammenhängt und das ist unmöglich. Und ich habe auch ein Riesenproblem damit, dass das überhaupt so, also dass uns das so vordiktiert wird. Ich habe kein Problem damit, zum Beispiel selber Machine Translation für Sachen zu nutzen, wenn es mir hilft beim Übersetzungsprozess, wo ich noch weiß, wie viel Menschlichkeit drinsteckt und wie viel meines eigenen Hirns noch dabei ist. Aber ja, also da ist halt das Problem, dass das jetzt so, als Non-Plus-Ultra irgendwie präsentiert wird, was die Maschine da produziert und ganz, ganz viele Leute vergessen, dass wenn es um Textkorpora geht, und das finde ich eigentlich auch ein ganz zentrales Thema, was ganz viele Leute vergessen bei AI, jetzt ChatGPT oder so, der ganze Textkorpus, von dem quasi ja die Texte dann genommen werden, also alles, was jemals irgendwie da hineingespeist wurde, das ist ja dann vermehrt vielleicht eine bestimmte Ideologie, die man gar nicht weitertragen kann. Also ganz viele Minderheiten und die Voices quasi von Minderheiten werden dadurch richtig gestrichen. Und das passiert automatisch, weil halt quasi das große Ganze, also immer die Mehrheit perpetuated wird über die AI, immer wieder. Und dadurch kommt weniger Kreativität rein, weniger Menschlichkeit, weniger wirklich Ansichten, Meinungen und Erfahrungen von Minderheiten. Und das tut mir auch sehr weh und das verstehen ganz viele nicht, die auch AI viel einsetzen in ihren Agenturen. Und da sind wir halt wieder bei, was ist eigentlich Lokalisierung? Es ist halt einfach nicht nur die Übersetzung eines Wortes, sondern es ist immer eine subjektive Interpretation von der Person, die halt diesen Text in die Hand nimmt und transkribiert, in was sie denkt, das halt ansprechend ist fürs eigene Kulturgut auch und auch eigene Ansichten natürlich einbaut. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gibt ja einen riesen Translation versus Localization Diskurs in den ganzen Weeb-Kreisen. Das ist ganz, ganz schlimm. Das geht bis zu Todesdrohungen wo Kolleginnen von mir echt der Tod angedroht wird, weil sie halt ihre politischen Überzeugungen in Anime irgendwie reinpressen müssen und ganz, ganz schlimm. Und dann gibt es halt immer, nein, und wir wollen eben nur Übersetzungen. Wir vertrauen einer Maschine mehr als einem Übersetzer und einem Mensch. Weil halt so viele Leute jetzt so anti-woke werden und immer alle laut schreien und nein, und keiner darf eigene Ansichten haben und du bist ja so ein Snowflake und keine Ahnung. Und das echt, da kriege ich die Krise, ehrlich. Und das breitet sich jetzt in den deutschen Raum mit aus. Es gibt ja auch bei uns sehr viele Weeps. Ich sag's halt jetzt so, sorry, es sind nicht nur Anime- und Manga-Liebhaber, sondern das sind wirklich extrem radikale, teilweise, ja.
Lass es raus.
Komischere Leute, sorry.
Lass es raus.
Ich halte mich jetzt doch ein bisschen zurück. Aber ja, da einfach nicht dahinter zu blicken, was eigentlich überhaupt bei so einem Prozess passiert und dann alles abzuwerten, was quasi ein Mensch produziert hat, nur weil man teilweise mit einer Ansicht vielleicht nicht so klargekommen ist und dann gleich sagt, nein, und alle Lokalisierungen sind schlecht. Und das ist halt einfach dumm, sorry.
Na, ja. Klar, es ist einfach
da fehlt einfach Wissen.
Ich habe generell das Gefühl, dass in den letzten 3-4 Jahren einfach die Menschheit wieder so nicht nur passiv-aggressiv, sondern auch wirklich aggressiv geworden sind.
Ganz schlimm. Ja.
In allen möglichen Bereichen. Ja. Und aber jetzt auf die KI nochmal zurückzukommen. Und du weißt ja auch schon mittlerweile, das ist ja jetzt auch schon bekannt, dass die KIs wie ChatGPT zum Beispiel um prozentuell hoch dümmer geworden sind.
Ja.
Durch den ganzen Input der Menschen.
Ja, ja, eben, das wird das nächste Problem, oder?
Ja.
Und vor allem, wer ist dann, also wer haftet dafür? Wer haftet für das, was eine KI geschrieben hat? Also wer hat dann Schuld dran, wenn da plötzlich Beleidigungen drin waren oder so? Also ich habe da eine Story gehört von VW zum Beispiel, wo irgendwie der spanische Übersetzer wirklich angeklagt wurde oder verklagt wurde, weil der hat eine Übersetzung quasi durchgeleitet, die eigentlich eine Beleidigung war im spanischen Raum.
Ich glaube, das habe ich sogar mitbekommen.
Niemandem aufgefallen. Und dann haftet halt, wer auch immer das vielleicht, also vielleicht die Agentur oder vielleicht der Übersetzer selbst, aber da kann man halt noch irgendwie sagen, hier war menschliches Versagen irgendwie die Schuld. Aber wenn eine KI das schreibt, was macht man denn dann? Also wer hat das reingespeist? Wer hat den Quality Control nicht gemacht? Vielleicht ist dann die Person schuld, keine Ahnung. Aber das ist ja das nächste Problem auch. Keine Ahnung, das ist ein unendliches Thema und es ist auch wirklich ganz fürchterlich und es betrifft ganz viele kreative Branchen und natürlich auch die Lokalisierungsindustrie und die Branche. Und ja, also wir spüren das gerade ganz, ganz, ganz extrem. Ja.
Ich muss auch sagen, also was du schon angesprochen hast, von wegen das quasi den Flavor der Sprache. Ich finde, das ist ja, also vielleicht reden wir mal ein bisschen über Japanisch selber, weil das ist ja eigentlich eine... Ich will gar nicht sagen, dass sie so komplex ist, aber sie funktioniert halt ganz anders als Deutsch oder Englisch. Also du hast ja viel mehr Dinge, die nur angedeutet werden und die gar nicht ausgesprochen werden, aber man versteht, man versteht ja trotzdem dann, was quasi gemeint ist. Also vielleicht nur ein Beispiel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt einen Ausdruck im Japanischen, der heißt Sorewachotto. Und wortwörtlich übersetzt heißt das einfach nur, das ist ein bisschen.
Ja, genau.
Jeder versteht, dass es quasi negativ gemeint ist, dass man sagt, na, das gefällt mir quasi nicht oder das möchte ich nicht, aber du sprichst es halt nicht aus. Und ich habe auch prinzipiell, also als ich eben gehört habe, dass wir mit dir das Interview machen, habe ich mir sofort gedacht, boah, das ist doch urschwer. Es ist doch urschwer, Japanisch ins Deutsche oder Englische zu übersetzen, weil es einfach so viel Flavor dabei ist, so viele, also auch so viele zum Beispiel, es gibt so viele verschiedene Wörter für Ich im Japanischen. Mhm. Und je nachdem, was für ein Ich man verwendet, hat man quasi ein anderes Image, das man damit vertritt. So, was sind da so deine Eindrücke von dem Ganzen? Wie machst du das?
Ja, also da bekommt man halt irgendwann Routine, habe ich das Gefühl. Und wenn man halt ein Mensch ist und keine Maschine, kann man verstehen, dass je nach Kontext Sorewachotto ganz verschiedene Sachen heißt. Und das ist dann halt das Wichtige dran, dass man einen Menschen hinsetzt. Also, sorry, ganz besonders Japanisch zu Deutsch in Machine Translation geht fast gar nicht. Da hat man die ganze Zeit Wechsel von du und sie und alle möglichen Höflichkeitsfloskeln, die dann plötzlich wieder casual sind und informell. Ganz fürchterlich, das geht einfach gar nicht. Es tut richtig weh. Und auf Deutsch, hat man halt schon sehr viele Möglichkeiten, solche Nuancen umzusetzen. Man muss sie halt nur kennen. Also ganz viele Leute denken ja auch, beim Übersetzen ist immer ganz, ganz fürchterlich wichtig, dass man ein ganz tolles Verständnis der Ausgangssprache hat. Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem ich das jetzt sehr, sehr viele Jahre mache und mich sehr viel damit beschäftigt habe, theoretisch und praktisch, am allerwichtigsten ist, dass man seine Zielsprache gut beherrscht. Und wenn man das kann und wenn man die feinen Konnotationen versteht und wenn man versteht, wie Deutsch, was für eine wunderschöne Sprache Deutsch sein kann und was für wunderschöne Sachen man mit Deutsch kreieren kann, indem man, keine Ahnung, hier und da ein Adverb einsetzt oder ja, eben andere Höflichkeitsabstiege macht hier und da oder auch verschliffene Wörter einsetzt, zum Beispiel, wenn du jetzt erwähnt hast, es gibt eben verschiedene Formen für Ich im Japanischen und die beeinflussen teilweise auch diese Rollensprache. Also im Japanischen ist ja die Rollensprache sehr vertreten und man hat sehr viele Stereotype von SprecherInnen quasi, die man schon alleine nur über den Satzbau eruieren kann. Und da kann man nur sagen, manche Sachen müssen verloren gehen, leider. Die kann man nicht einfach übersetzen oder mitnehmen ins Deutsche, aber man kann für ganz viele Sachen einen passenden Ersatz finden oder irgendwie eine Möglichkeit, das anders einzubinden. Also einer meiner ersten Manga, ich erzähle das jetzt nur kurz, da ist sehr viel verschliffener, ganz alter Hiroshima-Dialekt im Japanischen. Das ist so ein Inselvolk und das ist halt fast unmöglich im Deutschen irgendwie mitzunehmen. Und ich habe mir dann ganz lange Gedanken gemacht darüber, na, wie kann man das denn irgendwie rüberbringen? Und ich habe dann halt überlegt, wie das im deutschen Raum wäre, wenn jetzt so Leute eher an der Küste leben. Und das wäre dann halt eher so Norddeutsch, Ostfriesisch und Plattdeutsch und so. Und diese verschliffene deutsche Sprache quasi, und habe mir dann Wörterbuche angeschaut und so, also wirklich in Plattdeutsch und Ostfriesisch. Und habe dann halt so Sachen eingebunden und habe das quasi als Ersatz für diese verschliffene Küsten- und Inselsprache irgendwie im Deutschen also überlegt. Und das ist jetzt keine perfekte Lösung, das war nur meine Lösung. Ja? Es gibt immer verschiedene Lösungen für sowas und ganz oft, muss ich sagen, fallen Dialekte aus dem Japanischen und Deutschen flach. Das ist dann sehr schwierig, wenn dann später in Band 5 oder 6 plötzlich erwähnt wird, ja, aber der redet ja die ganze Zeit so komisch und so anders. Und du denkst dir, tja, im Deutschen habe ich aber alles eigentlich nur Hochdeutsch übersetzt und eigentlich hat überhaupt niemand anders gesprochen. Und dann muss man da halt eine andere Lösung finden. Und da muss man halt einfach sehr kreativ werden. Das ist halt kreatives Schreiben. Das ist nicht einfach nur irgendwas auf die Seite klatschen, sondern da muss man wirklich nachdenken, sich hinsetzen und was ist das Setting, was will der Charakter aussagen, wie sieht der aus, wie verhält sich der zu anderen, wie ist die Dynamik zwischen den Charakteren, wie alt sind die, wie würden die, wenn das jetzt im Deutschen passieren würde, im deutschen Kulturraum, wie würden die miteinander sprechen und sowas halt.
Und wie ist das dann, wenn du dann quasi dir so ein Projekt an Land ziehst, bist du dann rein du alleine für das eine Anime oder für das eine Manga zuständig oder teilt ihr euch das dann unter mehreren Leuten auf? Also wie funktioniert das dann quasi?
Also ich mache ja viele verschiedene Sachen und zum Beispiel Manga übersetzt man meistens alleine und dann gibt es halt die Redaktion. Die schaut halt dann noch einmal drüber, dann gibt es Lektorat und Korrektorat und so weiter. Und generell muss man sagen, es gibt immer mehrere Übersetzungsschritte und das ist nie nur die Übersetzung oder sollte es zumindest nicht sein. Bei Indie-Games gibt es sehr oft nur den Übersetzungsschritt und dann wundern sich am Ende alle, oh, wieso ist denn jetzt plötzlich bei der UI irgendwie alles falsch und wieso passt denn das gar nicht in diese Box rein und dies und das? Tja, kein Lektorat da gewesen, kein Editing und halt kein LQA. Also es gibt halt in der Game Looker gibt es halt 3 Schritte normalerweise und das ist die Übersetzung, das Editing, Proofreading und LQA, weil dann testet man halt auch noch, wie es im Game aussieht und dann muss man nochmal Korrekturen durchführen. Und das muss halt normalerweise so sein, da werde ich richtig wütend, weil ganz viele Leute checken das nicht und ich verstehe das, wenn man nicht aus dieser Branche kommt, aber ein Text sollte generell von mehreren Personen angeschaut werden.
Und das ist ja bei einer Zeitung oder in einem Magazin nicht anders.
Genau, Ja, genau. Vielleicht versteht man das dann noch eher. Da denkt man sich, ja, irgendwer hat das geschrieben, aber irgendwer hat ja noch mal drauf geschaut, hoffentlich, oder?
Hoffmann, ja.
Hoffmann, genau. Ja. Und ja, also das gibt halt verschiedene quasi Prozesse, je nachdem, welches Medium man hat betreut. Und ich mache ja, also ich habe darüber jetzt gar nicht so viel gesprochen, aber ich arbeite ja nicht nur solo, sondern ich mache ja auch Projektmanagement für andere Sprachen jetzt schon. Und also in der Gameloka zumindest. Und ja, da habe ich halt meine Kolleginnen und Kollegen und die mit denen habe ich auch schon sehr viel zusammengearbeitet. Und da weiß ich zum Beispiel, auf was muss man bei vereinfachtem Chinesisch achten? Was ist wichtig bei Russisch? Oder warum ist Spanisch und brasilianisches Portugiesisch hier und da so schwierig wegen dem Gendern? Ja, und das ist halt wichtig, dass man sich das dann auch nochmal zu Gemüte führt, wenn man halt solche Projekte leitet, weil man dann auch besser weiß, welche Schritte für, welche Projekte wichtig sind. Aber generell gibt es normalerweise immer mindestens 4 Augen, die einen Text lesen, bevor er rausgeht. Hoffentlich. Ja. Und ja, also ja. Indie-Game-Devs wissen das halt sehr oft nicht. Also ich leiste sehr gerne Belehrungsarbeit und das mache ich auch sehr oft und häufig, weil bitte plant genug Geld ein für eure Lokalisierung. Es bringt euch so viel ROI und es ist so cool, welche Region ihr in der Welt damit irgendwie auch glücklich machen könnt und wie viele mehr Sales ihr machen könnt, aber halt nur, wenn ihr wirklich einmal, es ist ja nur eine Einmal-Investition, das euch zu Herzen nehmt und macht. Also das wäre halt cool. Das wünsche ich mir für die Zukunft.
Du, wir sind ja der Podcast, der Awareness schafft.
Also. Genau, also ja, falls ein Game Dev zuhört, bitte plant genug Geld ein und denkt an diese Schritte, weil jeder muss bezahlt werden und jeder möchte bezahlt werden und auch Projektmanagement kostet Zeit und Geld. Ja, so ist es. Ja.
Und du bist ja selber auch ein Nerd. Und du zockst ja auch, hast ja schon.
Ja, also wie gesagt, bin leidenschaftliche Zockerin, seit ich klein bin. Und das wird sich auch nie ändern. Also ich habe jetzt auch durch meine Arbeit eigentlich fast nur mit Leuten zu tun, die in der gleichen Branche arbeiten oder zumindest in der Game Dev-Branche. Und ja, ich habe halt dauernd mit dem Thema zu tun. Und ich bin auch leidenschaftliche Konsumentin.
Ja. Aber nur weil, warte, ich stelle dir mal die Frage, weil dieses Problem habe ich dann oft als Rezipientin von Dingen, die ich selber halt auch tue. Wie ist das dann für dich, wenn du halt eben, das war ja ein Auslöser bei dir, das überhaupt in diese Richtung zu kommen. Aber wie ist es jetzt für dich, wenn du zum Teil zockst oder Mangas liest oder so? Siehst du das jetzt einfach alles oder kannst du das teilweise auch abschalten?
Da habe ich noch eine Frage. Und zwar, konsumierst du Dinge auf Deutsch, Englisch oder auf Japanisch, wenn es die original auf Japanisch sind?
Tja, also durch meine Arbeit konsumiere ich jetzt auch sehr viel Deutsch, wenn es geht, weil ich halt sehen muss, wie andere das machen. Und weil ich auch, also ich habe immer verschiedene Phasen in meinem Arbeitszyklus. Wenn ich, also ich habe zum Beispiel, ich nehme kurz ein Beispiel, ja? Dann ist es besser zu verstehen. Ich habe zum Beispiel die Nier Automata-Romane übersetzt. Das war unfassbar viel Text auf Japanisch zu Deutsch. Und ich habe quasi jedes Mal, bevor ich das Buch, meinen ersten Draft übersetzt habe, konsumiere ich nur japanische Sachen, damit mein Japanisch zurückkommt und damit ich besser den Ausgangstext verstehe, damit ich quasi den ersten Draft so schön wie möglich noch irgendwie übernehmen kann, damit nichts fehlt aus dem Japanischen. Ja? Und wenn ich dann aber meine eigene Sache überarbeite, konsumiere ich nur noch Deutsch, dann lese ich deutsche Literatur die ganze Zeit, damit ich mich selber inspiriere und auch neue Wörter finde und halt auch wieder auf Deutsch gepolt bin und halt mein Code-Switching mache und dann wird es halt schön Deutsch. Ja, und weil, also mein Freund arbeitet auch in der Gaming-Industrie und ich rede die ganze Zeit Englisch mit ihm. Deshalb habe ich sehr viel mit Englisch zu tun und ich konsumiere sehr viel auf Englisch, weil wir halt im Moment Long Distance sind und halt sehr viel gemeinsam zocken oder anschauen und das ist halt dann alles Englisch. Aber wenn ich halt meine eigenen Sachen oder an denen arbeite, dann wechsle ich meistens zwischen Japanisch und Deutsch, aber ich konsumiere auch sehr, sehr viel in Englisch. Ja. Beantwortet das deine Frage? Sorry, das ist ein bisschen. Es kommt halt immer aufs Projekt an.
Mhm. Ja. Ari, hast du noch eine Frage? Weil ich hätte sonst eine, ich sag mal, Semi-Abschlussfrage. Ja, doch, das ist schon eine Abschlussfrage.
Ja. Na, ich wollte halt jetzt wissen, kannst du das dann noch differenzieren? So,
genau.
Mit, wenn, oder hörst du dann quasi, versuchst du dann deinen Arbeitssinn quasi abzuschalten, um das genießen zu können?
Das ist unmöglich. Also ja, ich kann das unmöglich abschalten. Und ich habe das gerade erwähnt, das ist sehr lustig, weil mein Freund macht sehr viel oder hat sehr viel Game Design gemacht. Und immer wenn wir gemeinsam was zocken, dann fallen ihm Sachen auf wie, oh, jetzt haben sie schon wieder die Kamera falsch irgendwie gesetzt. Und ich so, da war schon wieder kein Leerzeichen zwischen den Subtitles. Und dann reden wir halt die ganze Zeit so. Und ich habe, wenn ich jetzt noch einmal irgendwie ein hochgestelltes Wort in den, im Inventar hier sehe, dann drehe ich durch. Das gibt's nicht. Also Schwenk war schon wieder nicht gut gesetzt. Und dies da. Also es ist wirklich sehr lustig. Aber ich glaube, das kann man nicht mehr ausschalten irgendwann. Also wenn ja, man dauernd damit zu tun hat. Aber ich habe auch kein Problem damit. Ich kann das voll, wenn was gut gemacht ist, kann ich das dafür voll wertschätzen. Bin ich hoch inspiriert. Also das ist dann so cool, dass ich denke, boah, was das für eine Arbeit gewesen sein muss. Und ich kann dadurch auch sehr viel mehr nachempfinden jetzt natürlich, weil ich halt mehr Einblick hinter die Kulissen habe. Und das ist schön. Also das finde ich cool. Das wollte ich eben damals erreichen. Und ja, das habe ich jetzt.
Ja, cool. Ja. Ich habe aber noch eine Frage, Lea. Ich hoffe, es ist okay.
Ja, ich habe eh Zeit für euch, bitte.
Wie hast du eigentlich Ace Attorney bekommen?
Oh, das ist so lustig.
Also, darüber müssen wir nämlich wirklich noch reden.
Das war eins meiner coolsten Projekte überhaupt.
Das glaube ich nämlich.
Ich liebe Ace Attorney und das war so lustig, weil ich habe ein ganz, ganz fürchterliches Light Novel-Projekt gerade, also das schwarze Loch meiner Karriere ist da passiert quasi und dann wollte ich ein Pseudonym, weil ich mich nicht damit in Verbindung bringen wollte und zu der Zeit habe ich jeden Tag wirklich täglich mit meinem Freund Ace Attorney gezockt und zwar die erste Trilogie. Wir haben was gebraucht, was wir gemeinsam machen können und wir haben halt geshareplayed und es war perfekt, weil Ace Attorney ist halt einfach göttlich, ja. Und ich kenne halt auch sehr viele Leute, die bei den früheren Teilen echt mitgearbeitet haben aus Japan, also wirklich auch die Stimmen und so weiter. Und das war halt dann, das habe ich halt sehr gewertschätzt, einfach so als, naja, Spiel und halt Story und alles Mögliche. Und dann habe ich halt ein Pseudonym auch genommen und das habe ich abgewandelt von einem Namen aus Ace Attorney. Und damit habe ich jetzt rückblickend betrachtet, das glaube ich, in mein Leben hinein manifestiert. Finde ich ultra lustig. Ich habe nämlich kurz später drauf, da habe ich mit einer Agentur zusammengearbeitet von einem früheren Freund, mit dem spreche ich jetzt nicht mehr, aber über die habe ich das Projekt bekommen. Dem habe ich geholfen, deutsche Übersetzungstests quasi richtig zu nailen und so. Und dabei war auch Capcom. Und das hat halt alles gut geklappt. Und eines Tages, da war ein Feiertag in Österreich und ich bekomme halt eine E-Mail und ich so, ja, hast du Zeit zu telefonieren? Ich so, boah, ja, also heute ist ja eigentlich Feiertag, ich habe gerade einen ganz schlechten Tag, aber passt schon, ruf mich an. Ruft er mich halt aus Japan an und dann sagt er so, kennst du Ace Attorney? Und ich so, nein, das kann nicht wahr sein. Und dann ist halt echt dieses Projekt gekommen und ja, ich bin da jetzt sehr stolz drauf. Die wollten unbedingt mit uns zusammenarbeiten, weil mein Test zu gut war. Und das fand ich richtig cool. Und da bin ich richtig stolz auf mich und auch auf mein Team. Ich habe dann sehr viel selber aufgestellt eben und mich auch selber darum gekümmert, dass halt die Leute den Job machen, der halt für ihre Stärken halt passt. Und habe auch sehr viele meiner echt liebsten Kolleginnen anstellen können dafür und das war einfach, also ich habe sie nicht persönlich angestellt, aber ich war halt in dem Team, ich war halt quasi Linguistic Lead für Deutsch und ja, das war ein Riesenunterfangen. Also ich habe über ein Jahr eigentlich damit zu tun gehabt und Wir haben so viel gemacht. Ich habe in dem Ding gelebt. Das war einfach der Wahnsinn. Also ich liebe Isetyr. Jetzt liebe ich es noch mehr, weil wir haben halt dran arbeiten können. Und das war so schön. Wir haben uns so viele Sachen überlegt. Ihr habt ja keine Ahnung. Also wenn ihr Isetyr mögt, müsst ihr das unbedingt bitte zocken. Und zwar auf Deutsch. Weil wir haben uns richtig viel überlegt. Also ich habe persönlich ganz, ganz viel an Ace Attorney 6 mitgeschrieben. Das war die erste deutsche Lokalisierung, die es jemals gab, auch von dem Spiel. Und ja, ich werde noch ganz viele Puns teilen, weil ich bin richtig stolz. Ich freue mich so, dass das endlich draußen ist. Wir haben so lange auf das Release gewartet. Und wow, also das war eins der coolsten Projekte überhaupt, weil wir auch sehr viel Kontakt hatten, ständig mit Japan und mit Capcom auch. Und halt sehr viel Guidance bekommen haben und wirklich sehr viel über diese, ja, man denkt sich, das sind so dumme Details, aber beim Übersetzen ist total wichtig, was genau jetzt diese Krawatte von Edgeworth überhaupt ist, ja, damit ich halt ein deutsches Wort dafür finde. Naja, und da sind halt sehr viele schöne Sachen passiert und diese Zeit werde ich echt für immer in meinem Herzen behalten und ich hoffe, dass alle wirklich so viel Spaß beim Zocken haben, wie wir hatten beim Ranarbeiten. Und ich lache mich fast tot, wenn ich die Sachen jetzt lese. Ich kann fast nicht fassen, dass wir so gegigabrained haben die ganze Zeit. Das war der Wahnsinn. Also, wenn ihr das irgendwie anschauen könnt, macht das.
Nein, ich auf jeden Fall. Ich finde Ace Attorney auch ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, ist auch cool, weil es so textlastig ist und weil es echt um den Text geht und weil es darum geht, dass halt nur der Text eigentlich die Story richtig zum Leben erweckt. Und ja, ich glaube schon, dass wir das geschafft haben. Ja.
Lea, du wolltest was sagen?
Sorry. Ja, also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Das klingt wirklich extrem, extrem geil. Muss sagen, ich habe das Spiel zwar selber noch nie gespielt, aber es wäre voll up my alley. Ich liebe Anwaltssachen tatsächlich.
Ja, auf geht's. Kann ich sehr empfehlen.
Ja, sehr gut. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Hast du dir eigentlich einen Plan B überlegt, eben falls das nicht mehr klappt oder falls du das nicht mehr machen möchtest?
Du meinst jetzt mit der Lokalisierung?
Ja, genau.
Ja, also mein Plan B war ja jetzt, dass ich mehr im Projektmanagement noch mache, weil das eben auch meine Stärken sind und weil ich da halt schon sehr viel geübt bin und gelernt habe. Und ja, da auch aber sehr wenig Geld abfallen könnte und auch Game Developer immer weniger Geld haben werden für Lokalisierung oder zumindest schaut es jetzt gerade so aus. Ja, wollte ich ja eigentlich früher immer mehr in der Gaming-Industrie machen. Also ich wollte gern in die Production gehen, also bei auch richtig großen Studios und so. Ich hätte auch mal bei Sega anfangen können, als Senior Producer sogar, weil meine Mentorin hätte mich da reingebracht. Und ja, also mein Freund ist halt in Vancouver jetzt und arbeitet bei Xbox und ich wollte halt auch irgendwie, wir wollen halt irgendwie zusammenziehen. Und da es leider in Österreich fast gar keine Gaming-Industrie oder Chancen oder Möglichkeiten gibt, muss ich fast an Relocation denken. Und weil ich sowieso mit ihm zusammen sein möchte auf Langzeit, muss ich mir jetzt überlegen, also werde ich wahrscheinlich nach Kanada gehen. Und da ist halt auch ein sehr großer Gaming-Industrie-Hub. Und da gibt es zum Beispiel EA oder eben auch ja, die ganzen Xbox-Studios oder andere Studios. Und ja, ich kann mir halt mehr vorstellen, wie Game Writing, Production und so weiter. Also das sind halt alles Sachen, die ich sowieso schon mache. Und ja, in der Richtung. Also ich möchte ja persönlich eigentlich gerade Drehbücher schreiben lernen. Ich möchte gerne Drehbücher für Filme schreiben oder auch Games und so Screenwriting eher machen und überlege gerade, ob ich da nochmal eine extra Ausbildung irgendwo machen könnte, in Kanada auch oder so. Und muss immer schauen, wie das noch weitergeht. Also wir werden sehen. Reden wir in 5 Jahren noch einmal miteinander.
Sehr gerne, sehr gerne.
Gerne. Dann sehen wir, was passiert ist.
Ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage, die absolut nichts mit irgendwas, was wir heute besprochen haben, zu tun hat. Das sehen unsere Hörerinnen und Hörer zwar nicht, aber du hast dir wunderschöne, lange, weiße Haare geblichen und gefärbt. Meine Frage, How do you do it? Is it worth it? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch schon, also so weiße Haare wären so mein absoluter Traum, aber ich habe so Angst, mir lange Haare zu bleichen. Ne? Und das Färben ist ja doch relativ mühsam, oder muss relativ oft so mit Lila und so nachfärben, damit es nicht gelb wird? Oder please share, wie lange hast du das schon?
Also,
Girly Talk.
Ja, ich mache das schon mit meinen eigenen Haaren, seit ich 14 bin, glaube ich, bleiche ich mir meine Haare selber.
Yeah. Und, ist so lustig, Entschuldigung, aber ich habe auch mit 15, glaube ich, habe ich mir die Haare halt kurz, hatte ich sie damals, habe ich sie mir auch geblichen und ich war sogar in Japan mit geblichenen Haaren und sie haben es nicht gecheckt. Boom.
Wow. Good job. Sehr cool. Ja, also ich kann dir ganz, ganz nah ans Herz legen, ein Silbershampoo, das ich habe, das richtig gut funktioniert. Und ich kann dir auch meine Bleichmittel durchschicken. Das ist Blonde Me von Schwarzkopf. Das funktioniert bei mir am besten. Und ich habe halt meine Technik. Ich benutze Olaplex auch. Das besorge ich mir immer.
Ich habe schon drauf gewartet.
Ja, tatsächlich hilft das sehr. Und ich muss aber ehrlich gestehen. Ich bin
8 Stunden beim Friseur gesessen, also.
Ja. Also ich bin ja unfassbar stolz, weil ich habe ja bei der Chemo fast alle meine Haare verloren. Das sind alles neue Haare und das ist halt der Wahnsinn für mich.
Wow, oh, schön.
Das sind jetzt echt meine echten langen Haare, die so lange wieder gewachsen sind, dass ich mich jemals wieder so sehen kann, habe ich mir nicht gedacht. Und da bin ich halt sehr dankbar. Das ist ein Riesenziel für mich. Also danke, dass du das ansprichst. Ich freue mich sehr. Es ist nicht so schwer, wie es ausschaut, aber ich muss auch sagen, jetzt komischerweise seit der Chemo wuchern sie richtig krass und vorher waren sie extrem brüchig und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das irgendwie gut sein hat können für meine Haare, aber...
Oh, a silver lining, I guess.
Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass du dir was kaputt machst, wenn du gut aufpasst. Also, nice. Aber kannst auch gerne für dich machen.
Olaplex kann auch die Haarstruktur ändern. Das ist nämlich bei mir passiert. Ich habe Locken bekommen, eine Zeit lang durch Olaplex.
Ah, das ist ja
interessant. Dann hat's aber, dann
das ist so ein Öl, gut. Oder? Also was genau ist Olaplex?
Das ist so ein Bonding Agent quasi, also der halt...
Mhm. Ist ein bisschen netter zu den Haaren als das reine Bleichen. Das mischst du halt quasi zusammen.
Okay. Naja, nett. Also es verändert halt, oder es schützt quasi die Haare während dem Bleichen. Ja. Noch ein bisschen mehr und dann gibt es noch die Olaplex, die man danach, direkt danach benutzt, damit
alles
halt quasi die Porosität ein bisschen gemindert wird und also es hilft sehr. Ich habe das selber nicht geglaubt, aber ich benutze das jetzt schon seit 8 Jahren. Ich glaube, in Japan habe ich angefangen und wie gesagt, einmal habe ich meine Haare halt lassen müssen dazwischen, aber funktioniert sehr gut davor und danach eigentlich. Wenn du Tipps brauchst, melde dich, weil ich mache meine Haare immer nur selber, weil alle Friseure dieser Welt versorgen mir meine Haare.
Ja, und es kostet auch urviel. Bleichen ist echt, ist
das insane. Außerdem, das könnte ich mir nie leisten.
Ja.
Aber naja, danke schön.
Ja, sehr gerne. Ist wirklich, wirklich sehr schön. Und es passt halt auch extrem gut zu deinem Instagram-Feed, muss man halt schon sagen. Also es ist einfach so ästhetisch. Ach.
Ja. Na, freut mich sehr. Also danke für den ganzen Support von euch. Und ja, ich hoffe, ich kann noch mehr posten in nächster Zeit und ja, eurem Feedback gerecht werden.
Gibt's noch von deiner Seite etwas, das du noch loswerden möchtest?
Nicht unbedingt. Also
ein Aufruf oder...
Credited Übersetzer. Schreibt eure Übersetzer auf die erste Seite oder sogar aufs Cover von neuen Büchern, wenn ihr es übersetzt habt. Wir schreiben mindestens so viel wie die tatsächlichen Autoren, müssen uns teilweise noch mehr damit befassen, weil wir irgendwie in das Gehirn von dem ersten Autor irgendwie rein müssen und dann trotzdem was Sinnvolles draus machen müssen. Credit your translators, pay your translators, don't exploit your translators, acknowledge your translators, value your translators. Und gebt uns ein paar Chancen, wenn sonst schon alles so schwierig ist. Und überlegt tatsächlich auch mal den Produktionsplan. Wenn wirklich so wenig Geld für die initiale Übersetzung abfällt, macht das Sinn, dass die Qualität für immer beschissen ist, nur weil man einmal zu wenig bezahlt hat? Ja, food for thought. So.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Wo findet man dich jetzt noch überall?
Ja, man darf mir gerne folgen auf Instagram natürlich unter Cho Chama, wie erwähnt, oder ansonsten auch per LinkedIn über Julia Gstettner oder wo bin ich noch? Ich bin auch auf Twitter unter Cho X Chama oder auch Julia Gstettner. Und ja,
das man darf mir... Threads?
Nein, und ich bin auch unsicher, ob ich da jemals sein werde. Also im Moment halte ich mich da nicht auf. Aber ja, jedenfalls überall, wo ihr mich findet, man kann mich auch googeln einfach, kann man mir DMen oder schreiben und ich antworte eigentlich immer. Und ja, hoffe auch, ich kann vielen Leuten helfen, die vielleicht ja, sich für eine andere Karriere entscheiden müssen, weil alles zu schlimm ist. Keine Ahnung. Toll. Also ja, dann danke euch auf jeden Fall.
Ja, wir sagen danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das war ein großartiges Gespräch. Sehr inspirierend. Und wir haben mal wieder gehört, man soll hinter dem bleiben, was man machen möchte. Ja, und einfach sein Ziel verfolgen.
Und du bist ja Wien jetzt, ne?
Ja.
Also du bist in Wien. Ja, sehr cool. Dann sehen wir uns sicher einmal. Also
das hoffe ich natürlich.
Hundertprozentig.
Auf jeden Fall.
Ja. Passt. Na, dann passt. Dankeschön.
Dann hoffentlich bis bald.
Voll. Ja.
Yes, auf jeden Fall.
An euch allen da draußen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer followen, erzählt von uns weiter. Ihr kennt den Drill und vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.
Ciao.
Tschüss. Thank you.